Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität. Unser Thema heute: Theologie des Gebetes. Und wir blicken zum zweiten Mal auf die Geschichte des Gebetes. Als Referenten darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist uns zugeschaltet aus Frankfurt. Grüß Gott, Herr Pater Schneider.
Grüß Gott. Verehrte Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich kurz die erste Sendung noch einmal wiederholen über das Gebet, was wir dort in den einzelnen ersten Jahrhunderten des Christentums als Gebetspraxis entfaltet haben. Natürlich können unsere Überlegungen nicht vollständig sein, sie werden aber die Grundlinien und die Grundaspekte christlichen Betens ansprechen. Wir sind ausgegangen von dem Gebot des Herrn und des Apostels Paulus: betet ohne Unterlass. Diese Weisung finden wir bezeugt, besonders bei Clemens von Alexandrien, gestorben vor 216. Der vollkommene Christ, der Gnostiker, macht sein ganzes Leben zum Gebet. Oder wie Origenes: wir haben das große Gebet, das ist unser Leben, und die einzelnen Gebetszeiten sind das kleine Gebet. Sie sollen Ausdruck dieses großen Gebetes sein. Clemens von Alexandrien ist es auch der erste, von dem wir nähere Nachrichten über die täglichen Gebete der Christen haben, also schon ein fester Kodex von bestimmten Gebeten. Er überliefert uns auch das Gebet in der Nacht oder dass man dreimal am Tag zu beten habe. Eine ausschließliche Reflexion über das Gebet dann bei Tertullian, gestorben nach 220. Schon ein erster Traktat über das Gebet. Dass der Christ die Hände ausbreitet, um so den Gekreuzigten nachzubilden. Man brauche keinen Stimmaufwand, Gott erhöre unser Gebet. Man soll beim Bet knien. Und schließlich, das Gebet soll kein steriles Gebet sein. Es habe einherzugehen mit den Werken der Barmherzigkeit. So dann Origenes in seiner Abhandlung über das Gebet um 233. Er entfaltet die Grundsätze christlichen Betens. Große Bedeutung, die Bergpredigt, das Vaterunser, aber dann auch die Reflexion darüber, ob wir zu einem beten sollen, der selber betet. Also ob es ein Gebet zu Christus geben kann, der doch selbst zu seinem Vater betet. Er spricht zumindest das Problem an, ohne dass er es letztlich negativ beantwortet. Der Gebetsruf zu Christus, also Christus als Adressat unseres Betens, dies finden wir schon im Zeugnis der Märtyrer, die ja die Worte Christi bei seinem Sterben sich aneignen und sich mit den Worten Christi an ihn selbst richten. Ein weiteres: die frühe christliche Praxis des Gebets war staurozentrisch, auf das Kreuz hin ausgerichtet, das an der Ostwand der Kirche oder auch des eigenen Wohnhauses angebracht oder an die Wand aufgemalt wurde. Dann die Gebetspraxis zu bestimmten Tagen in der Woche, besonders auch in den Gottesdiensten am Sonntag, wo schon die regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst als selbstverständlich vorausgesetzt wurde, dass man die Eucharistie teils mit nach Hause nahm und vor jeder anderen Speise, also morgens vor dem Frühstück, nüchtern genoss. Oder auch dann der Gottesdienst am Samstag, schon sehr früh bezeugt. Ein Gottesdienstbesuch, von der heiligen Monika berichtet, die mehrmals am Tag in die Kirche ging, um den Altar zu verehren. Als offizielle Gebetspraxis entfaltet sich immer mehr der Morgen und der Abend heraus, wo eigentlich die Gemeinde sich unmittelbar in der Kirche versammelt und es als selbstverständlich ansah, dass sie zu einem solchen Gottesdienst am Morgen und am Abend zusammenkam. Es entsteht die sogenannte Lectio Divina, die geistliche Lesung der Heiligen Schrift, meist erst in der Kirche, wo dann die Gebetstexte vorgetragen wurden. Und man sollte nicht darüber zu laut beten, wenn man über diese Texte nachdachte. Nach dem 5. Jahrhundert tritt das Leiden Christi im Tagesverlauf als Gebetsmaterie zunehmend zurück. Christus wird zunehmend immer mehr der Verherrlichte, der erhöhte Herr. Ganz anders in Jerusalem um 400, wie wir von einer abendländischen Pilgerin wissen, wo gerade diese Huren am Morgen und am Abend und während des Tages unmittelbar mit dem Leben Jesu verknüpft wurden. Große Bedeutung für die Gebetspraxis bekamen sodann die Märtyrergräber, wo Christen sich versammelten, meist sogar dort lebten, um ein intensiveres religiöses Leben zu führen. Besondere Bedeutung bekamen dann die Basilikaklöster, also einzelne Klöster an besonderen Kirchen, wo Gruppen sich versammelten, um eine gemeinsame Gebetspraxis vorzunehmen. So wissen wir, dass in der Mitte des 5. Jahrhunderts 60 solche Klöster in der ewigen Stadt Rom sich bezeugen lassen. Ein eigenes Zeugnis haben wir auch über die Gebetspraxis beim Essen, nämlich, dass man betet vor dem Essen. Sodann die Praxis für andere zu beten. Für andere zu beten, auch schon eine erste Kritik an eine bestimmte Deutung des ununterbrochenen Gebetes. Wir haben es gesehen, nämlich, dass einer sagt, ich arbeite, während ich bete, flechte zum Beispiel Körbe und dann verkaufe ich diese Körbe und dieses Almosen gebe ich dann den Armen und sie beten dann für mich, wenn ich selber schlafen muss. Bekannt ist das monologische Beten. Monologisch das Beten mit einem Wort, aus dem ja dann das Jesusgebet hervorgegangen ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so viel als kleiner Rückblick, das, was wir eigens in der letzten Sendung entfaltet haben. Nun möchte ich mit Ihnen wieder unser nächstes größeres Thema anfangen, nämlich die Gebetspraxis während des Mittelalters. Und in einer letzten Sendung, dann Ende Oktober, über die neuere Gebetspraxis der letzten 300-400 Jahre. Also, wie war der Eintritt der christlichen Gebetspraxis am Beginn des Mittelalters? Wir wissen, dass besonders bei den Mönchen das Gebet nun einen neuen Charakter bekommt. Es hält den Charakter des Pensums, dass man nämlich zum Beispiel an einem Tag den ganzen Psalter betet. Neben die Psalmen tritt ein großer Reichtum an Hymnen. Hymnen, die eine Dichtform sind, wo man die Grundinhalte des Glaubens in eine besondere und sprachlich gehobene Form bringen kann, besonders in eine metrische Form. Ein weiteres, was am Mittelalter nun neu hinzutritt, das Gebet als Lorica, als Schutzpanzer. Man entfaltet bestimmte Arten von Gebet, meist im Litaneistil, die man zu verrichten hat, um so den Schutz der göttlichen Mächte zu erhalten. Gebete auch, die in Krankheiten eine besondere Heilkraft haben. Aber eins ist sicherlich neu am Beginn des Mittelalters, eine grundsätzlich neue Einstellung des Gebets, nämlich es wird Pensum, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Leistung, der Ableistung eines bestimmten Maßes von Gebeten. Weiter ist neu das Christusbild im Gebet, nämlich es scheint, dass die Geheimnisse der Erlösung nicht mehr so sehr Gegenstand der Betrachtung sind, sondern vielmehr schützende Kraft haben. Christus wird mehr gesehen in seiner Gottheit. Und der bedeutendste Gegenstand des Gebetes ist nun die heiligste Dreifaltigkeit, die immer mehr in den Vordergrund tritt, und zwar als Schutz vor bestimmten Gefahren, die von allen Seiten auf Leib und Seele des Menschen eindringen. Es tritt eine ganz neue Dämonenfurcht auf und ein Sendenbewusstsein. Manchmal so, dass man meint, als ob Christus die Welt noch nicht erlöst hat. Ein weiterer neuer Aspekt ist die Art des Gebetes. Man möchte nämlich richtig beten und nur ja beim Gebet keine Fehler begehen, zum Beispiel, dass man sich verspricht. Das gefährlichste Gebet war das Hochgebet, die Einsetzungsworte. Man nannte sie Periculosa Oratio, dass man nur ja sich da nicht verspricht. Hoc est corpus meum wird dann hinterher sozusagen verballhornt zu dem Wort Hocus Pocus. Bonifatius berichtet viel über seine Gebetspraxis. Immer wieder bezeugt er, dass er schwer an seinen und der Menschen Fehlern und Sünden trägt. Es kommt zur Gebetsverbrüderung. Und er bittet die anderen immer, dass sie für ihn, den großen Sünder, beten mögen, damit er in rechter Weise vor Gott hintritt. Ein weiterer wichtiger Zeuge ist Alcuin, gestorben 804. Und damit befinden wir uns unmittelbar in der Karolingerzeit. Er legt den Akzent nicht mehr so sehr auf die Heilsgeschichte, sondern auf die Dreifaltigkeit. Christus erscheint nun als unser Herr und Gott. Und alles, was in der Gebetspraxis nun auftritt, ist nicht mehr so sehr der Mensch gewordene Christus, sondern Christus in seiner Göttlichkeit, ja sogar in seiner Ferne, so dass der Beter gleichsam ganze Hürden zu überspringen hat, bis er zu ihm kommt. Es treten Mittler auf, und sie erhalten eine immer größere Bedeutung, nämlich die Heiligen. Auch die Liturgie und das Verständnis der Liturgie wandeln sich bei Alcuin. Er entfaltet Gebetstexte für Votivmessen. Die Messe also nicht mehr als Gesamt und ein Anliegen unseres Glaubens überhaupt und ein Vollzug, der Grundvollzug unseres Glaubens, sondern die Messe wird nun noch einmal unter bestimmte Themen, Votive genannt, bestimmte Anliegen der Gläubigen. Diese Anliegen der Gläubigen bilden nun den Anlass zur jeweiligen Feier der Messe. Die Messe bekommt einen neuen Namen. Sie ist nicht mehr die Synaxis oder das Brotbrechen oder die Eucharistia, sondern man liebt es, die Messe eben Missa zu nennen, im Sinne von Segen. Das Kostbare an der Messe ist die Segensfülle, die von ihr ausgeht. Der Sonntag nicht mehr allein der Tag der Auferstehung, sondern besonders der Tag der heiligsten Dreifaltigkeit. So war es ja dann bis zum Konzil, dass man Sonntag für Sonntag immer wieder das Messformular des Dreifaltigkeitssonntags nehmen konnte. Der Samstag erscheint nun erstmals als Tag Mariens. Und andere Tage der Woche bekommen ein je eigenes Thema. Was auffällt ist, dass der österliche Grundzug des Mess- und Glaubensverständnisses zunehmend in den Hintergrund tritt, so dass man den Eindruck hat, als ob Christus noch nicht gekommen ist. Der Abstand zwischen Gott und Mensch wird gleichsam wie eine trennende Kluft erfahren. Gerade die irische Frömmigkeit hat eine anti-arianische Christologie und Trinitätslehre. Der Mensch spürt den ungeheuren Abstand von Gott ungemindert und er braucht nun die Heiligen als Mittler, um gleichsam an Christus noch heranzukommen. Die Synode von Tours um 813 verlangt von den Gläubigen nun erstmals ausdrücklich eine neue Körperhaltung, nämlich das Knien, und zwar als Grundhaltung. Man kniet, so wörtlich im Kanon 37, damit wir so für uns Gottes Gnade und die Vergebung unserer Sünden erbitten. Was die konkreten Gebetszeiten angeht, so knüpft Alcuin an das siebenmal am Tage. Ähnlich dem Psalmwort, siebenmal am Tag erhebe ich meine Stimme zu dir. Eine besondere Bedeutung auch die zweite, dritte, sechste und neunte Stunde, an der der Christ jeweils ein Vaterunser hinzuzufügen habe. Tag 6 nun werden nun verbunden mit den einzelnen Stationen des Leidens Christi. Auch von den Laien wird nicht nur verlangt, dass sie morgens und abends beten, sondern auch die anderen Horen für sich nehmen und zum Beispiel ein solches Vaterunser beten. Zwei Dinge fallen nun bei dieser karolingischen Gebetspraxis auf. Das erste ist das Bekenntnis der heiligsten Dreifaltigkeit. Gott wird nun zunehmend immer stärker durch eine trinitarische Gebetsanrede angesprochen. Dieses trinitarische Bekenntnis wird manchmal sehr umständlich vorgebracht und steht schon am Anfang längerer Gebete. Man sorgt sich um die Gerechtigkeit dieses Gebetes, so dass es in einem Text heißt, wenn ich richtig glaube, dann ist es gut, wenn aber nicht, wie es nötig ist, dann bitte ich dich, Gott, schau nicht auf die Worte, die ich gesagt, sondern auf das, was ich gewollt habe. Es gibt sogar Texte, wo wir fragen, sind die einzelnen Anreden der Trinität noch deutlich unterschieden? So heißt es, Auxiliatrix est tu me, Sancta Trinitas, tu es sacerdus in aeternum. Also, du bist meine Hilfe, heiligste Dreifaltigkeit, du bist Priester auf ewig. Das wäre unmittelbar nur auf Christus beziehen. Es entsteht ein neues Offizium vom Fest der heiligsten Dreifaltigkeit, das sich zunehmend einer immer größeren Beliebtheit erfreut, besonders an den Sonntagen. Die einzelnen Tage werden ausgestaltet. Wir haben schon gesehen, der Samstag als Mariensamstag, der Mittwoch, dort betet man Psalmen in Bedrängnis, am Donnerstag die Psalmen in guten Tagen, am Sonntag die Alleluja-Psalmen und am Samstag Psalmen, in denen die Himmelssehnsucht zum Ausdruck kommt. Oder eben am Samstag, wo der Tag unmittelbar verbunden wird mit der Verehrung Mariens. Freitags, wie nahe liegt, immer auch ein Gedenken an die Passion des Herrn. Immer schon hat die Kirche in ihrer Gebetspraxis die Fürbitte gekannt, besonders eben in der Messe, aber auch im Stundengebet. Neu ist nun, dass mit Benedikt von Anyane diese Fürbitten bestimmten Gruppen und Leuten zugeordnet sind, nämlich Kreise, die als Wohltäter für ein Kloster zum Beispiel tätig waren oder reiche Gutsherren, die dieses Kloster gestiftet haben oder schließlich die Könige selbst. Also Fürbitten, die nun an bestimmte Leute zugeeignet wurden. Ein weiteres, was für diese Zeit wichtig ist und was wir nicht übersehen dürfen, die Zunahme der Hymnen. Mit dem Beginn des zweiten Jahrtausends erhalten die Hymnen und die Verwendung dieser Hymnen eine immer größere Bedeutung, besonders auch im Stundengebet. In der morgenländischen Betrachtung haben die Hymnen immer schon eine große Bedeutung erhalten. So ist ja das Stundengebet der Orientalen eher ein hymnodisches Stundengebet. Bei den Römern erhält der Psalter zunehmend eine immer größere Bedeutung. Aber auch bei Benedikt und in der späteren Gebetspraxis des Abendlandes bekommen nun diese Hymnen eine zentrale Stellung. Zum Beispiel am Anfang des Stundengebets, so wie wir es auch heute haben, oder eben nach der Lesung vor dem jeweiligen Kantikum. Die Hymnen treten nun so zahlreich auf, dass wir heute noch 55 Bände als Zeugnis für diese mittelalterlichen lateinischen Hymnen haben. Das Beten des Volkes wandelt sich insofern, als es nun nicht nur lateinisch betet, sondern die ersten Texte der Gebete werden verdeutscht. Zu den ersten beiden Texten gehören das Vaterunser und das Credo. Das Paternoster und Credo, sie beide gehören zu den ältesten Dokumenten der althochdeutschen Sprache. Diese beiden Gebete wurden insofern wichtig, als sie am Anfang der Gebetspraxis zu beten waren. Also wenn einer zur Beichte kam, sagte er erst das Vaterunser und das Credo auf. Damit war schon mal klar, dass er auch ein Christ ist und unmittelbar am Leben der Kirche teilnimmt. Und dann bekannte er seine Sünden und bekam seine Buße, die dann noch einmal in einer Ableistung von bestimmten Gebeten war, aber meist dann eben Vaterunser und Credo selbst, was sich ja teils bis heute noch so gehalten hat. Inhaltlich kommt um 1200 spätestens eine ganz neue Richtung in das Gebet hinein, nämlich der Sinn für das Konkrete. Christus ist nicht nur der Erlöser, er ist nicht nur der Gottessohn, sondern viel stärker treten nun einzelne Stationen aus dem Leben Jesu in den Vordergrund. Wir hatten es schon einmal angedeutet, dass nämlich nach 1200, meist so um 1250, der sogenannte marianische Frühling einsetzt. Also die Marienfrömmigkeit, auch die Erscheinungen Mariens, werden nun immer häufiger. Aber auch im Leben Jesu erscheint er nun als Christus secundum canem, also Christus dem Fleische nach. So tritt neben die österliche Frömmigkeit des ersten Jahrtausends nun eine weihnachtliche Passionsfrömmigkeit. Denken Sie an den Bau der Krippe bei Franziskus am Anfang des 13. Jahrhunderts. Eine große Bedeutung bekommt nun auch die Verehrung des Kreuzes. Schon im 11. Jahrhundert, besonders eben an Karfreitag, in der uns allen bekannten Praxis. Es gibt eine dramatische Nachbildung des Lebens Jesu, besonders seiner Passion in der Grablegung oder auch am Ostermorgen, nämlich die sogenannten Osterspiele. All das sollte besonders die Gefühlswelt der Gläubigen anregen, besonders auch in ihrer konkreten Gebetspraxis. Hierfür ist ein wichtiger Zeuge Anselm von Canterbury. Er war ja ein großer Beter. Ihm geht es vor allen Dingen um den Affectus orandi, also dass das Gebet nicht nur äußerlich sozusagen steif verrichtet wird, sondern dass auch meine ganze Gefühlswelt mit im Gebet zum Ausdruck kommst. Das Leiden Christi wird zum bevorzugten Thema im Gebet der Christen. Sodann finden wir viele Zeugnisse von Wallfahrten. Wallfahrten zum Heiligen Grab oder in das Land Jesu, denken Sie an die Kreuzzüge, aber dann auch einzelne Themen aus der Passion Jesu, die Verehrung beispielsweise seiner 5 Wunden. Im Weihnachtsgeheimnis tritt nun die Verehrung der Gottesmutter immer mehr in den Vordergrund und das neue Marienoffizium. In dem entstandenen Prämostatenserorden wird das sogenannte Marienoffizium, also dass man neben dem offiziellen Offizium Stundengebet auch ein eigenes Stundengebet der Gottesgebärerin spricht, zur täglichen Pflicht. Petrus Damiani ist der erste Zeuge für das Ave Maria als Gruß des Engels. Und zwar Zeuge dafür, dass dieses Gebet schon ein beliebtes Volksgebet ist. Damit befinden wir uns schon in der Zeit um 1210. Die Gläubigen lernen das Ave Maria zu beten und immer häufiger in ihre Gebetspraxis aufzunehmen. Ein großer, wichtiger Zeuge dieser Marienverehrung ist noch einmal Anselm von Canterbury. Diese Marienverehrung wird nun weitergeführt in der Heiligenverehrung. Die Heiligen bekommen nun einzelne Ressorts, also dass sie uns in bestimmten Gebieten und Erfahrungen unseres Lebens und Alltags helfen können. Das, was man früher alles der göttlichen Allmacht zuschrieb, wird nun weitergeführt gegenüber den eigenen einzelnen Heiligen. Ja, der Heilige scheint mit Gott auf eine Linie gestellt zu werden. Und man ruft nun diese Heiligen an, um von ihnen auch in konkreten Nöten einen Schutz und eine Hilfe zu erfahren. So werden dann im 14. Jahrhundert die 14 Nothelfer immer bedeutungsvoller und treten immer mehr auch in den Vordergrund der Frömmigkeit. Die Verehrung der Gottesmutter hat im Orient seinen besonderen Ausdruck gefunden im Hymnos Akathistos, in dem sogenannten nicht zu sitzenden Hymnus, also ein Hymnus, den man wegen des Inhalts, nämlich der Menschwerdung und der Ankündigung der Menschwerdung des Herrn, im Stehen verrichtet. Dieser Hymnos Akathistos, der also spätestens im 7. Jahrhundert schon überall bezeugt und schon zur Gebetspraxis der Orientalen gehört, wird nun um 800 in Venedig übersetzt und kommt nun auch in das Abendland. Nicht so sehr, dass er auch hier gebetet wird, aber die Art dieses Hymnus wird nun zunehmend im Abendland bekannt. So haben wir ab 1050 auch im Abendland eine wachsende Zahl marianischer Grußhymnen und Grußlieder. Ähnlich wie im Hymnos Akathistos die einzelnen Verse mit einem Chaire beginnen, sei gegrüßt, so entfalten sich auch im Abendland nun Grußhymnen an die Gottesgebärerin. Das bekannteste ist dann schließlich das Salve Regina, das ja mit einem solchen Chaire, mit einem Salve beginnt. Und ein später Zeuge dieser Entwicklung ist dann schließlich die Lauretanische Litanei, die ja bis heute bekannt ist und Gebetspraxis ist. Eine Art der Marienfrömmigkeit ist nun die verbreitetste, das ist der Rosenkranz. Der Rosenkranz ist die marianische Form des Psalters. Dass man nämlich statt der 150 Psalmen 150 Grußworte an die Gottesmutter richtet. Wie kam es dazu? Darüber möchte ich kurz mit Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, nachdenken. Denn man kann sagen, der Rosenkranz, nicht zuletzt auch aufgrund seiner großen Bedeutung, ist ein Sammelbecken verschiedener Frömmigkeitsformen. Wir haben schon ausführlich darüber nachgedacht und wir können ja in einer anderen Sendung noch ausführlicher darüber nachdenken. Es war so, dass gerade in der Bußpraxis nicht nur Psalmen als Buße aufgelegt wurden, sondern auch Ersatzformen dieser Psalmen. So konnte man statt eines Psalmes als Bußgebet auch andere Gebete verrichten, zum Beispiel am bekanntesten das Vaterunser. Man musste es dann öfter sprechen. Weiter war es üblich, dass man als Laie normalerweise die Gebete verrichtete, die man konnte. Und wenn man diese Gebete verrichtet hatte und sie waren zu wenig, dann betete man einfach zum Abschluss noch mehrfach das Vaterunser. Das Vaterunser war so das Standardgebet des Christen überhaupt. Das konnte dann als solches auch jeder beten. Um nun diese Vielfalt der Vaterunser zählen zu können, bedurfte es einer Schnur. Das ist die sogenannte Paternosterschnur, von der wir spätestens ab der Mitte des 12. Jahrhunderts wissen. Es gibt auch bis heute noch Straßen in einzelnen Städten, die diesen Namen Paternoster tragen. Dort wurden nämlich diese Schnüre hergestellt. Dieser Rosenkranz als Ersatz der Psalmen erfreut sich nun immer größter Beliebtheit. Es tritt ein sogenannter marianischer Psalter an die Stelle des offiziellen Psalters, wie es in den Klöstern gebetet wird. Wie hat sich diese Praxis nun durchgesetzt? Zunächst war es so, dass man die Psalmen selbst mit Antiphonen versah. Und in diesen Antiphonen wurde dann Maria gepriesen. Also die Psalmen bekamen vorne und am Ende eine Antiphon, eine Anrufung. Und in dieser Anrufung wurde Maria mit Ave oder Gaude angesprochen. Eine weitere Entfaltung ist der sogenannte Engel des Herrn, der auch neben dem Rosenkranz sich immer größerer Beliebtheit erfreut, der Angelus. Und schließlich, dass man statt der 150 Psalmen dann eben die 150 Ave oder Salve sang, von dem wir schon gesprochen haben. Eine flämische Regel um 1242 macht nun die tägliche Verrichtung von 3 50er-Gruppen an unsere liebe Frau zur Vorschrift, und dies wird genannt unserer lieben Frau Psalter. Damit haben Sie also schon auch hier, dass dieser Rosenkranz ursprünglich ein Psalterersatz war. Aber dieser Psalter zu Ehren der Gottesgebärin erfreute sich so großer Beliebtheit, dass man eigentlich schon erste Bedenken anmeldete. Man hatte das Gefühl, dass man vielleicht doch einen kleinen Schritt zu weit gegangen ist. Und so korrigiert man diese anrufende Gottesgebärin durch ein Gloria Patri, Ehre sei dem Vater. Dass man also schon in der Mitte des 13. Jahrhunderts ein Ehre sei dem Vater zwischen die einzelnen Ave eingefügt hat. So treten nun 3 Formen des Gebetes nebeneinander. Das Ave Vater Unser, das Ave Maria und dann eben das Gloria Patri. Ein nächster Schritt ist, dass man in diesen marianischen Psalter einzelne Geheimnisse anfügte, nämlich Geheimnisse aus dem Leben Jesu. Und im Zuge der Namen Jesu-Frömmigkeit noch einmal den Namen Jesu hervorhob, zumal mit dem Aussprechen des Namens Jesu ein bestimmter Ablass verbunden wurde. Somit können wir sagen, gibt es eine christologische Korrektur des marianischen Psalters. Also, dass man sagt, es geht letztlich doch nicht allein um Maria, sondern Christus ist das Grundgeheimnis auch dieses marianischen Gebetes. Und aus all dem entwickelte sich dann schließlich der freudenreiche, schmerzhafte und glorreiche Rosenkranz. Die letzten beiden Geheimnisse, nämlich Aufnahme und Krönung Mariens, sie traten erst spät, vermutlich erst so um 1500 in den Rosenkranz ein und haben dort dann ihren festen Platz gefunden. All das erhält nun mit dem Brevier Pius des V. 1568 seine endgültige Fassung, weil nämlich nun das Ave Maria aufgenommen wird in das Brevier und damit auch eine offizielle Sprachgestalt findet. So viel also ein kurzer Abriss zur Entstehung des Rosenkranzes. Ein nächstes, was nun von großer Bedeutung ist, ist die Mystik. Die Mystik hat christliches Beten und christliche Gebetspraxis wesentlich angeregt. Dazu ließe sich vieles sagen, nur ein kurzer Punkt, nämlich die Zisterzienserin von Helfter, über die wir auch schon ausführlich nachgedacht haben. Und hier noch einmal Gertrud die Große, gestorben 1302. Für ihre Gebetspraxis ist wesentlich, dass sie ihre großen Schauungen und Gebete unmittelbar mit der Liturgie noch verbindet, dass das Leiden Jesu hervortritt, das durchbohrte Herz, so dass wir sagen können, dass bei Gertrud der Großen ein erstes Zeugnis der Herz-Jesu-Verehrung vorliegt. Die Gotik ist eine Zeit, die man zusammenfassen kann mit einer Schaufrömmigkeit. Die wichtigste Leistung geistlichen Lebens war die Teilnahme an der Messe, an den Sonntagen und dann an den Feiertagen. Sie müssen daran denken, dass im Mittelalter fast jede Woche ein Feiertag war. Das war sozusagen ein erster Ersatz für unsere heutigen Ferien. Also die Ferien nicht am Stück, was sich auch keiner damals so erlauben konnte, besonders auch wenn er in der Landarbeit steckt, aber zumindest einen Tag in der Woche. Und so ging man nun zu diesen Festtagen auch unter der Woche zur Messe, um sie zu hören. Der Höhepunkt der Messe war nun die Wandlung, wo die Hostie hochgehalten wurde. Diese wollte man sehen, schauen und anbeten. Es tritt nun, wie Ihnen bekannt ist, die Verehrung des heiligsten Altarsakramentes immer mehr in den Vordergrund. Man will die Hostie sehen. Es gibt eine Monstranz, ein Schaugefäß, wo dann die Hostie auch ausgestellt werden kann. Und es entfaltet sich das Fronleichnamsfest im 13. Jahrhundert mit Prozessionen und einzelnen Fronleichnamsspielen, also wo das eucharistische Geheimnis in einem quasi theatralen Spiel vorgestellt wird. Neben dieses Spiel treten auch andere Mysterienspiele, die Passions- und Osterspiele. Und von Frankfurt im Main wissen wir hier, dass bei einem Passionsspiel 1498 250 Personen auftraten und das Ganze über 4 Tage dauerte. Vieles in der gotischen Frömmigkeit des Volkes lebte eher an der Peripherie des Glaubens. Bestimmte Andachtsleistungen, Segnungen treten in den Vordergrund. Auch die Frömmigkeit und die Andachtsformen werden zahlenmäßig festgelegt. Die 7 Worte Jesu am Kreuz, die 5 Freuden Mariens, die 7 Fälle, die 5 Blutvergießungen, die 7, 5 oder 15 Schmerzen Mariens und all das mit je besonderen Gebeten und Andachten verbunden. Im späten Mittelalter fasst man das alles nochmal zusammen. Es ist die Andacht der 7 Zufluchten. Dreifaltigkeit, Altarsakrament, Kreuz, Maria, Engel, Heilige, arme Seelen. Da sehen Sie schon, wenn das immer wieder auch in den späteren Jahrhunderten sehen, eine zunehmende Konzentration. Was ist nun das Wichtige im Ganzen vielerlei im Kosmos der Gebete? Maria und die Verehrung der Gottesgebärerin ist in der Zeit der Gotik ganz vorne. Die Marienklage, die Compassio der Gottesgebärerin, das Stabat Mater und die Pietà. Und es gibt in der Gotik sozusagen einen Modekult. Das ist Anna Selbtritt. Und man könnte sagen, diese Verehrung der heiligen Anna oder dieser Anna Selbtritt steht im Mittelalter, im Ausgang wenigstens, als Lieblingsthema der spätgotischen Kunst unmittelbar vorn an. Ein Neuansatz in der Gebetspraxis der Christen findet sich nun in der sogenannten Devotio Moderna, also 14. Jahrhundert, beginnend über 100, 200 Jahre, eine moderne Frömmigkeit. Moderne Frömmigkeit, auch hierüber haben wir schon ausführlich gesprochen, nicht in unserem Sinne modern, sondern so wie es ein Biograf der damaligen Bewegung es nannte, eine Frömmigkeitsbewegung gegenüber der Devotio Antiqua. Das sind die Mönchsväter. Also man möchte das weiterführen, was von den Mönchsvätern der frühen Kirche angeregt wurde. Ende des Mittelalters war vieles in der Frömmigkeit und in der Liturgie erstarrt. Und alles, was die Devotio Moderna nun anricht, ist ein neuer Frühling in der geistlichen Praxis. Hier besonders durch die Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben und die Kanoniker von Windesheim. Bekanntester Zeuge dieser Bewegung ist Thomas von Kempen mit seiner Nachfolge Christi. Man betet es, also auch eine Laienbewegung, man betet das Offizium, aber ohne die Zugaben des marianischen Offiziums. Man ging täglich zur Messe, feierte sie aber einfach, ohne Prunk. Im Vordergrund stand das innere Gebet. und die geistliche Lesung. Man betrachtete mit besonderer Vorliebe die letzten Dinge und das Leben und das Leiden Christi. Aber all das hineingenommen nun in eine ausgebaute Praxis betrachtenden Betens. Für die Weise des betrachtenden Betens stellte man Regeln auf, die als Hilfe gedacht waren. Also man betete und betrachtete nicht nur so, wie einem der Schnabel gewachsen war, sondern man suchte nun Rat und bestimmte Hilfen, wie man in dem betrachtenden Gebet vorzugehen hatte. Die Nachfolge Christi sagt ja dann, dass wer so betet, er entweder sich bekehrt oder das Kloster verlässt. Und damit bekommt nun diese Art der Gebetspraxis, nämlich ein sogenanntes methodisches Vorgehen im Gebet, eine immer größere Bedeutung. Und der bekannteste Zeuge dieses methodischen Betens ist nun Ignatius von Loyola, der nicht nur das betrachtende Gebet systematisiert, sondern auch in den Exerzitien ein ganzes Programm von geistlichen Betrachtungen aufstellt. Er greift die vier großen Themen des Glaubens auf und bringt sie in eine Zielrichtung, nämlich die Wahl eines Lebensberufes nach Gottes Willen. Christus erscheint als der König, der den einzelnen Christen auffordert, mit ihm zu kämpfen für sein Reich, in Armut und Demut. In der Art und Weise der Betrachtung bekommen nun die sinnlichen Seelenkräfte eine große Bedeutung. Man soll nämlich erwägend durchdringen, bis man zu einem Entschluss kommt und dazu die drei Seelenkräfte in sich aktivieren. Also man soll mit allen Sinnen und Kräften unmittelbar sich das vorstellen, wie das war damals auf dem Sturm, auf dem Meer oder bei der Geburt Jesu im Stall. Für dieses betrachtende Gebet und dieses methodische Vorgehen gründet nun Ignatius sogar einen Orden, der diese Betrachtung und diese Art der Betrachtung in den Mittelpunkt seiner Lebensordnung stellt. Es ist also nicht so sehr das Chorgebet, das sozusagen an die zweite Stelle tritt, ohne dass dieses ganz abgelehnt wird. Auch die Jesuiten behalten die Praxis des Stundengebets, aber im Vordergrund steht die Betrachtung. Sie nimmt die erste Stelle im geistlichen Leben eines Jesuiten ein. Damit verschiebt nun Ignatius den Schwerpunkt geistlichen Lebens von dem Offizium hin zum betrachtenden Gebet, und zwar in der privaten Verrichtung. Alles wird ausgerichtet auf das apostolische Wirken. Und das, was nun neu entsteht, ist, was ist eigentlich wichtiger, die Frage, das Offizium oder etwa das betrachtende Gebet? Darüber gab es auch im Jesuitenorden eine größere Auseinandersetzung. Aber sie wurde letztlich darin entschieden, dass die apostolische Arbeit letztlich der Zielpunkt sogar des Gebetes selbst sein muss. Ein weiteres: Franz von Sales, gestorben 1622, mit seinen Hinweisen an Philotia. Er leitet seine Philotia an, mitten in den Geschäften der Welt Gott verbunden zu bleiben. Er legt ihr außer dem Gebet am Morgen und am Abend kaum mündliche Gebete auf, drängt aber ähnlich wie Ignatius auf die tägliche Betrachtung. Diese Betrachtung entfaltet Franz von Sales ähnlich wie Ignatius, nämlich nach einer bestimmten Methodologie. Aber es ist eine einfache Methode und sie dient der inneren Sammlung. Überhaupt ist ja Franz von Sales in seiner Bedeutung für unsere moderne Frömmigkeit nicht zu überschätzen. Franz von Sales hat erstmals, wie wir es auch schon einmal ausführlich bedacht haben, eine Spiritualität des Alltags entfaltet, nämlich wie es möglich ist, als ein Mensch mitten in der Welt ein geistliches Leben zu führen. Und alles, was er in seinen Werken und Briefen darlegt, ist die Entfaltung einer solchen Alltagsspiritualität, die für uns heute wie selbstverständlich erscheint. Nach Trient gibt es nun in der Zeit des Barocks eine Vielfalt christlichen Betens und Feierns. Vermutlich war die katholische Kirche nie so fromm und so vielfältig auch fromm wie zur Zeit des Barocks. Alle Andachten, die im Lauf des Mittelalters entstanden sind und sich großer Beliebtheit erfreuten, bestehen nun fort. Aber es werden auch ganz andere entwickelt. Andachten zur heiligsten Dreifaltigkeit, zur Person des Vaters, zur ewigen Weisheit, zur Todesangst Christi, zu den fünf Wunden und vielerlei mehr. Ja, es entsteht ein solches Vielerlei von geistlichen Übungen, Andachten und Gebeten, dass man zunehmend die Notwendigkeit erfährt, das Ganze noch einmal zu reduzieren. Vieles in der Gebetspraxis war inzwischen so kompliziert geworden, dass man schon gar nicht wusste, wie man im einzelnen Gebet nun vorzugehen habe. Man sucht also eine Konzentration. Und der erste Anker dieser Konzentration ist noch einmal die Marienverehrung. Die Verehrung der Gottesmutter tritt nun beherrschend in die katholische Frömmigkeit als Vordergrund auf. Gerade auch noch einmal im Gegenüber der Leugnung der Marienverehrung bei den Protestanten. Die Marienverehrung wird nun so wichtig, dass sie zum Schibulett, also zum Erkennungszeichen eines katholischen Christen wird. Immer mehr werden die Marienheiligtümer und die Orte, wo Maria erschienen ist, von Bedeutung. Seit dem 16. Jahrhundert treten immer mehr solche Marienheiligtümer auf und werden nun kostbar geschmückt. Der Marianische Rosenkranz wird sozusagen zum Standardgebet eines Christen. Dieser Rosenkranz, weil er eben so im Vordergrund steht und sich großer Beliebtheit erfreut, erfährt nun viele Variationen. Es bleibt nicht bei den 150 gegrüßet seist du Maria, sondern Brigitta von Schweden, Franziskaner, Servitten und andere bringen nun ganz neue Formen der Zählweise und der Häufigkeit des Ave Maria. Eine Andacht werden nun die älteren Hörerinnen und Hörer noch kennen, die sogenannten Salveandachten. Dass man nämlich nachmittags sich traf und die Gottesmutter eigens pries, mit diesem Anruf, über den wir schon nachdachten, nämlich des Salve. Die bekannteste Form einer solchen Salveandacht ist das Salve Regina. So in die Praxis der Mönche in den Klöstern, die dann nach dem Stundengebet zu einer Marienkapelle ziehen und dort kniend das Salve Regina singen, gleichsam als Schlusspunkt des Tages. Aber das, was die Mönche tun, wird nun immer beliebter auch in der Praxis der Laien und der verschiedenen Pfarren. So ist nun an Sonntagen und Feiertagen die Salveandacht ein Herzstück der Laienfrömmigkeit geworden. Eine besondere Praxis, die ja schon, wir haben es gesagt, längst schon vorhanden war, aber nun immer wichtiger wird, ist der Angelus, also der Engel des Herrn. Man gibt nun dreimal am Tag ein Glockenzeichen, damit die Laien durch dieses Zeichen aufgefordert werden, den Engel des Herrn zu beten. So die Praxis auf jeden Fall schon im 14. Jahrhundert. Es ist ein dreimaliges Gebet. Der Engel des Herrn, so wie wir ihn heute beten, ist der Engel des Herrn am Abend. Man kannte noch zwei andere Formen dieses Engels des Herrn, nämlich am Morgen mit der Thematik der Auferstehung und der Engel des Herrn am Mittag mit Blick auf das Leiden des Herrn. Aber diese anderen Thematiken kommen dann im Schlussgebet des Engel des Herrn gleichsam zusammengefasst wie im Stundengebet. Auch ist der Engel des Herrn zu einer Art Stundengebet für die Laien. Am Abend die Menschwerdung, das geht zurück auf Bernhard, der sagte, als die Welt sich zum Abend wandte, da trat der Erzengel Gabriel in die Kammer Mariens. Und am Mittag eben die Passion, am Morgen dann die Auferstehung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte an dieser Stelle unsere Überlegungen abbrechen. Wir werden nun, ich glaube, es ist der 22. Oktober, in einer letzten Sendung über die Geschichte des christlichen Gebetes noch über die Zeit des ausgehenden Barock nachdenken und dann die ganz neue Gebetspraxis bis ins 20. Jahrhundert weiter verfolgen. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Wenn ich mit Ihnen über die einzelnen Formen des Gebetes nun in der Geschichte und ihrer Entstehung nachgedacht habe, ist es noch einmal auch für jeden Einzelnen eine Anregung wert, darüber nachzudenken, welche Gebetspraxis für ihn entscheidend ist und welche einzelnen Gebete er selber wieder neu in sich aktualisieren und verwirklichen kann. Und dann wäre es gut, dass wir nicht nur so eine Geschichte des Gebets zur Kenntnis genommen haben, sondern wenn diese Überlegungen auch uns zur Aufforderung werden, selber in der Gebetspraxis die Vielfalt katholischen Betens immer neu zu intensivieren und zu aktualisieren. Dazu wünsche ich Ihnen auch den Segen Gottes und noch einen guten Nachmittag.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Pater Schneider für diese Ausführungen in der Spiritualitätssendung heute zur Theologie des Gebetes, der zweite Teil der Geschichte des Gebetes. Wie schon Pater Schneider erzählt hat und das Datum genannt hat, wir werden in der Spiritualitätssendung die Theologie des Gebetes noch weiter fortsetzen. Die Sendungen Spiritualität gibt es bei uns auf CD über den CD-Dienst auch zu bestellen und nachzuhören. Die Telefonnummer des CD-Dienstes lautet 08323 9675 120. Sollten Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor, dann die 8323 9675 120. Natürlich gibt es die Sendung Spiritualität, so auch die heutige Folge bei uns im Podcast auf unserer Internetseite www.horeb.org. Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an Professor Dr. Michael Schneider, Pater Schneider, für diese Spiritualitätssendung.